Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist nicht nur der drittletzte Sonntag des Kirchenjahres, wir haben auch heute den 9. November. Der 9. November ist ein ganz spezielles Datum in der deutschen Geschichte, das wissen Sie alle aus der Schule noch halt. 9. November 1918, Ausrufung der Republik. 9. November 1923, Hitler-Ludendorff-Putsch. 9. November 1938, Reichspogromnacht. Und dann auch etwas sehr Positives, 1989, der 9. November, der Fall der Mauer, der unser Vaterland in zwei Teile geteilt hatte. Große geschichtliche Dinge, die in Deutschland auch jedem bekannt sein sollten. Aber am 9. November ist noch was anderes passiert. Und das ist originäre Martini-Geschichte. Die meisten von Ihnen werden das nicht wissen. Es ist auch schon 200 Jahre her. Heute auf den Tag genau ereilte unsere Gemeinde vor 200 Jahren ein großer Schock. Der große Schock bestand darin, dass der großartigste Prediger, der vollmächtigste Verkündiger, der jemals in dieser Kirche Dienst getan hat, von dieser Kanzel, sein Rücktritt einreichte. Gottfried Menken war gesundheitlich so ans Ende gekommen, dass er nicht mehr predigen konnte. Seine letzte Predigt lag auch schon einige Monate zurück. Und am 9. November 1825 hat er seinen Rücktritt eingereicht. Allen war klar, nie würde das Wort Gottes in solch einer Klarheit in unserer Gemeinde verkündigt werden. Das war ein Schock. Und ist dann hingegangen, hat gesagt, Mensch, für die Verdienste, die dieser Mann hat, nicht, da zahlen wir ihm, obwohl wir das gar nicht müssten, halt noch eine Leibrente. Der kriegt der sage und schreibe 400 Goldtaler Pension aus Dankbarkeit jährlich für das, was er geleistet hatte. Und das ist gigantisch. Also wer sich ein bisschen in der Kirchengeschichte auskennt, nicht nur unserer Gemeinde, sondern auch Norddeutschlands halt, was für ein Verkündiger. Also früher fragte man in Bremen nicht, bist du zur Kirche gegangen, sondern die fragten, bist du bei Menken gewesen? Menken hat viele, viele, viele Prediger geprägt durch seine Homilien, also durch seine Predigtauslegungen, durch seine Bibelauslegungen. Wir haben keinen größeren Bibellehrer gehabt. Also Wilhelm Busch, mein großes Predigtvorbild, hat ganz viel von Menken genommen. Karl Barth, der vermeintlich größte Theologe des letzten Jahrhunderts, auch geprägt von Menken, der eben auf dieser Kanzel gestanden hat. Eine Tiefe der Theologie, der ist überschüttet worden mit Ehrungen, Ehrendoktoren, was weiß ich, der alles bekommen hatte, das war schon Zeitgenossen klar, was das für ein großer Mann war. Unfassbar tief in der Bibel drin. Und jetzt komme ich gleich runtergebrochen, warum ich das erzähle, nicht nur, weil wir da halt heute 200 Jahre Vergangenheit da bedenken so ein bisschen. Ich denke mal wirklich, dass er der war, der sich am tiefsten in der Bibel auskannte. Das hat auch so mit seiner Ausrichtung zu tun. Kaum einer hat so die Bibel studiert gehabt wie er. Und interessant ist immer dann, wenn so Leute den Beerdigungsspruch für ihr Kreuz, für ihre Grabstelle bestimmen. Also ich Professor Huntemann beerdigen durfte, auch ein großer Kenner der Bibel. Da hat er mir nicht vorher verraten, was denn das Wort sein würde halt, nicht? Da hat er dann Hiob 19 ausgewählt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt halt, nicht? So in all seinem Nachdenken, so hat er das zusammengefasst. Aber Menken, unstrittig noch ein größerer als der Huntemann, was hat der denn auf seinen Grabstein geschrieben? Und jetzt kommen wir zu dem, was heute Predigttext ist, und deshalb erzähle ich das. Menken hat veranlasst, dass auf sein Grabkreuz geschrieben wird, die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Und das ist auch der Predigttext, jetzt stehen wir nochmal auf, ich lese ihn noch einmal halt, nicht, dass wir das nochmal hören halt, dieses wichtige und gewichtige Wort, was unser größter Prediger auf sein Kreuz hat schreiben lassen, Daniel 12, Vers 3, die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns jetzt dieses gewaltige Daniel-Wort, Herr. Und wir wollen es hören in dieser Predigt als das, was du uns zu sagen hast, auch zum Thema dieses Gottesdienstes, dass wir uns neu auszurichten haben auf dich. Und dass das gelingt, Herr, dass wir deine Stimme vernehmen in dieser Predigt, dass wir hören auf das, was du uns aus diesem Wort zu sagen hast. Dazu brauchen wir deinen Segen, deine Güte, dein Geleit für diese Predigt durch deinen guten Heiligen Geist. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du, Herr, selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich habe diese Predigt überschrieben, Daniel 12,3, ein starkes Wort. 5 Punkte, warum ich denke, dass das ein starkes Wort ist und da in guter Nachfolgerschaft auch von Menken bin, der das genauso gesehen hat. Erstens, ein Wort für die Ewigkeit. Zweitens, ein Wort über die Lehre. Drittens, ein Wort für die Lehrer. Viertens, ein Wort für die Gerechtigkeit. Und viertens, ein Wort für die St. Martini-Gemeinde. Das erste, ein Wort für die Ewigkeit. So heißt es hier, die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Immer und ewiglich. Thema dieses Gottesdienstes ist ja, neu ausrichten lassen auf das, was wichtig ist, auf das, was zählt. Und dieses Wort richtet uns aus auf die Ewigkeit hin. Alles andere in dieser Welt hat keinen Bestand als allein das Wort Gottes, als allein Jesus Christus. Alles andere vergeht. Der Mensch, liebe Gemeinde, ist für die Ewigkeit geschaffen und das irdische Leben hier ist nur Vorbereitung für das, was kommt. Das war so ein Kernsatz der Theologie und der Predigtverkündigung von Menken. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen und so ist das auch. Alles Irdische ist letztlich nur Übergang. Das Entscheidende beginnt erst, wenn die Zeit hier auf Erden zu Ende ist. Mein und dein Reichtum vergeht. Mein und dein Ansehen vergeht. Mein und dein Vergnügen vergeht. Meine und deine Gesundheit vergeht. Meine und deine Familie vergeht. Bleibt alles nicht. Bleibt nicht. Ist eine kurze Zeit, bums, dann ist es weg, so wie wir selber auch weg sind. Bleibt nichts. Das hier ist alles nur eine kurze Zeit. Das Entscheidende beginnt erst, wenn die Zeit hier auf Erden zu Ende ist. Das, was fleischlich und irdisch ist. Und das ist wichtig, dass wir das noch einmal neu vor Augen haben. Ich habe uns ja begrüßt mit diesem Wort aus Hebräer 13. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Nur mal, jeder gläubige Christ, der die Bibel auch nur ein bisschen kennt, wird das sofort sagen, ja und abnicken und sagen, das steht so in der Bibel, das ist richtig, daran glaube ich. Aber etwas als Wahrheit anerkennen und sein Leben auch danach ausrichten, das sind 2 Paar verschiedene Schuhe. Also ich kann wissen, dass Rauchen tödlich ist, das weiß jeder. Keiner ist so doof und denkt, ja, Rauchen sei gut. Nein, das weiß jeder und die Zigarettenindustrie klebt sie auch noch auf die Zigarettenschachteln drauf. Aber das heißt nicht, wenn ich das weiß, ich auch aufhöre mit dem Rauchen. Könnt ihr auch jeden Raucher fragen. Fragt mal so einen Kettenraucher, weißt du nicht, dass Rauchen schädlich ist? Das hat er schon 200 Mal in seinem Leben gehört. Und das weiß er auch. Es gibt auch Ärzte, die rauchen halt nicht. Die wissen das noch viel, viel besser. Also die Kenntnis um eine Wahrheit heißt noch nicht, dass ich mein Leben nach dieser Wahrheit ausrichte. Und fürs Rauchen, sei mal dahingestellt, wie wichtig das ist, damit aufzuhören halt. Aber das Wichtigste ist, dass wir unser Leben auf die Ewigkeit hin ausrichten. Und uns damit beschäftigen. Das, was unser langfristiges Ziel ist. Das erlebt man als Seelsorger immer wieder, wenn Leute in ihrem Leben scheitern, weil sie immer nur kurzfristig denken und nicht langfristig und mittelfristig planen. Immer nur von heute auf morgen und sich dann wundern, dass sie nicht weiterkommen, weil sie kein großes Ziel vor Augen haben. Aber wir haben ja ein Ziel vor Augen, das himmlische Jerusalem. Und das ist meine Frage jetzt an dich, wie ist denn das so mit deiner Beschäftigung in deinem Gedanken? Wo bist du denn momentan mit deiner Gesundheit für das, was alles ist? Das ist gerade halt bei jungen Menschen auch ganz en vogue halt, nicht zu sagen Gesundheit. Wie viel Sport muss ich machen, wie viel muss ich schlafen, was ja auch gut ist halt, nicht? Also, und wie muss ich mich ernähren, wie viel Proteine und Vitamine und Mineralien und alles halt ganz wichtig halt, was ich alles zu mir nehme. Also. Und da kann man so ein ganzes Leben mit bestreiten halt. Hier wird genau geguckt, was gemacht wird. Und die Ewigkeit? Egal, wie gut du dich ernährst. Am Ende vom Tag liegst du genau wie der Kettenraucher im Sarg und dein Körper vergammelt. Das ist so. Die Frage ist, was ist dann? Oder wie ist es so mit deinem Nachdenken über die Politik? Was wird denn alles werden? Oh, so viele Krisen. Ja, es sind viele Krisen in dieser Welt. Ukraine-Konflikt. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Da werden irgendwann deutsche Soldaten stehen. Das ist so. Und die Wehrpflicht wird auch wieder eingeführt werden. Ist so. Da Taiwan, wird China Taiwan angreifen, wie wird das werden mit den Lieferketten, wie werden die alle Dinge werden, werden wir in großen Konflikt kommen, das kann alles passieren halt, nicht? Mittlerer Osten halt, auch wenn es da momentan einigermaßen ruhig ist, bis zum Ende aller Zeiten wird es da immer knallen in Israel. Das ist so. Da werden wir auch nichts zu verändern, egal wie viel Sorgen wir uns machen. Und wie ist es mit dem lieben Geld? Das ist ja so, das, wo wir uns am liebsten beschäftigen, ja? Ob wir viel oder ob wir wenig haben. Nachdenken über Geld, oh, was mussten wir alles machen? Angesichts der Bedrohungslagen, denen wir stehen halt. Nvidia, vor 2 Wochen erstmalig über 5 Billionen, aber alle schreien, oh, die KI-Blase halt nicht, das wird knallen und die Aktienmärkte werden abschmieren halt, 30-40% halt. 300 Billionen Staatsschulden weltweit, auch die Amerikaner, wir können alles nichts mehr bedienen halt, wie wird alles werden halt, wow, all diese Gedanken, wie bringst du deine Kohle in Sicherheit, wo legst du es am meisten an? Ich kenne diese Gedanken auch halt nicht, da wird man immer wieder von dem Irdischen, von dem Fleischlichen in Gefangenschaft genommen halt nicht und immer wieder das Denken darum. Und je mehr du dich mit beschäftigst, desto mehr hält er wieder sich halt nicht in diesem Teufelskreislauf drin halt. Und eins verlierst du aus dem Auge, die Ewigkeit. Die Ewigkeit. Und das ruft dir Gott noch einmal zu. Verlier das Wichtigste nicht aus den Augen. Die Ewigkeit. Sei nicht so dämlich wie der reiche Kornbauer, der nur kurzfristig, irdisch, fleischlich denkt und sagt, ach ja, jetzt habe ich ja alles gepackt halt, nicht? So viel Tausende am Girokonto, so viel Weizen in der Scheune und alles richtig gemacht. Es geht um was anderes, es geht um die Ewigkeit. Es geht um das, was Gott für uns ist. Und da sagt Gott dir noch einmal, gleich es nochmal ab, wie es bei dir ist. Hast du das vor Augen, dieses Ziel, himmlische Jerusalem, Gemeinschaft mit mir? Und dass du auf dem schmalen Weg bleibst und nicht den breiten Weg gehst wie all die anderen? Dass du anfängst, in dieser Welt dir schon Schätze zu sammeln, die eben nicht rosten, die Ewigkeitswert haben und eben nicht sagst, naja, mein Christsein ist eben so, sonntags in den Gottesdienst gehen, auch mal ab und zu den Zehnten geben, aber ansonsten lebe ich wie all meine Nachbarn und Arbeitskollegen auch. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn eines Tages Jesus sagt, du hast zwar Herr, Herr gesagt, aber in deinem Herzen war ich nicht und du keinen Einlass kriegst, weil tatsächlich das Hochzeitsgewand nicht über dich gelegt war. Das ist jetzt keine Kleinigkeit, das ist nicht so ein bisschen, nur guck mal, sondern das ist Zielverfehlung. Wenn Jesus nicht Mittelpunkt und Zielpunkt deines Lebens ist, sondern irgendwo so ein Randbereich gerückt ist und eine andere Größe tatsächlich die Nummer 1 geworden ist, ist das Verstoß gegen das erste Gebot und dann hast du komplette Zielverfehlung. Also wie sieht dein Weg aus? Bist du wirklich auf dem schmalen Weg ins himmlische Jerusalem? Ist das dein Ziel? Oder lässt du dich immer wieder vom Widersacher dann auf den breiten Weg ziehen? Daniel 12,3, ein Wort für die Ewigkeit. Ein zweites, Daniel 12,3, ein starkes Wort, ein Wort über die Lehre. Die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Ja, in dieser Welt, ob du biblischer Lehrer bist oder nicht, halt, also da wirst du nicht irgendwie große Benefits auf deinem Konto sehen. Also da ist es besser, du studierst BWL und machst dann ein bisschen in Aktienanlage, Investment und was weiß ich halt. Dann wirst du in dieser Welt sehen, wie du strahlen kannst mit dickem Auto und dicker Yacht und was auch immer. Irdisch. Ja. Himmlisch sieht das anders aus. Die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz. Und die andere zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne, immer und ewiglich. Das sind diese Ewigkeitsschätze. Ich bin extremst privilegiert, ich kann das beruflich machen. Ich darf beruflich Lehrer sein. Großartig. Im Konfirmandenunterricht, in der Bibelstunde und auch immer wieder bei der Verkündigung. Ich darf lehren. Ich sage gleich noch was zu den Lehrern. Die Lehre ist so wichtig. Das ist was Elementares. Also nicht nur Meinung von mir. Luther, der hat gesagt, mir ist es um die rechte Lehre zu tun, nicht um das Leben der Menschen. Denn dem war klar, wenn er klare Lehre bringt, dann wird die gute, klare Lehre auch die Früchte bringen. Dann ist das der Segen für die Menschen gegeben. Die rechte Lehre, auf die kommt es an. Und die rechte Lehre, das muss immer wieder die, so sagt es die Bibel halt, sein, die allein aus der Schrift kommt. die allein zu Jesus weist, und sie muss die Lehre sein, die eben auch zur Wahrheit unseres Herzens wird. Es muss nicht nur, darf nicht eine tote Wahrheit sein, die wir anerkennen als dogmatische Richtigkeit, sondern es muss die Wahrheit unseres Lebens sein, die Lehre. Das ist so wichtig. Lehre, Lehre, Lehre. Lehre im Wort. Und ich sage jetzt eins, ganz ungeschützt. Ihr habt alle Nachholbedarf in der Lehre. Ich auch. Ich bin Profi-Christ. Seit 40 Jahren beschäftige ich mich mit der Bibel und seit über 30 Jahren ganz, ganz intensiv. Das liegt in der Natur meines Berufes, auch in meinem Studium halt. Aber ich darf euch eins sagen, ich bin immer noch Anfänger des Glaubens. Anfänger des Glaubens, nichts anderes. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich die Bibel aufschlage und lese und Neues entdecke. Ich habe das schon mehrfach gebraucht, dieses Beispiel. Mir geht es wie jemand, der von Frankreich nach Amerika, nach New York durch den Atlantik schwimmen will und der an der Atlantikküste in Frankreich ins Wasser springt und 20 Kilometer paddelt. Also er hat ein bisschen was geschafft. Und wenn er zurückblickt an die Küste nach Frankreich, sagt er, oh ja, bist du nicht schon hinter mir. So sind manche im Glauben, die glauben, ich habe schon richtig was. Aber sage ich bitte mal, den Blick weg nach Frankreich, nach Amerika, aber sehe ich ja noch gar nicht. Ich sehe, wie groß der Ozean ist. Oder wird er noch größer? Dann schwimme ich noch 20 Kilometer, merke ich, oh, wie riesig das Ding ist. Und so ist es mit dem Studium der Bibel. Je tiefer du eintauchst, desto gigantischer wird das Wort Gottes. Menken, von dem ich heute Morgen schon gesprochen habe, ein paar Mal halt, das ist der es gecheckt hatte. Als der in jener Theologiestudie, da hat er gerafft, die Theologen, die dort lehren, die Universitätsprofessoren, kannst du alle vergessen. Der ist zu keiner Vorlesung, zu keinem Seminar mehr hingegangen, weil er merkte, die reden alle nur Mist. Das bringt mich nicht weiter. Der hat dann gesagt, 3 Jahre lang nur Bibel, 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 Bibel lesen halt. Nicht Bibel lesen, Bibel, 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 nichts mehr. Das ist die Sache, das bringt es Lehre, darin weiterkommen halt. Das ist wichtig, das entdecken. Und da ist so meine Frage an dich. Wie sieht es denn aus mit der Lehre bei dir? Erstmal bei dir selber. Wir kommen gleich im zweiten Punkt an oder im dritten Punkt jetzt zu den Lehrern, dass man es auch an andere weitergibt. Wie sieht es denn aus mit der Lehre bei dir, mit der biblischen Lehre? Würdest du sagen, im letzten Jahr habe ich da einen Sprung nach vorne gemacht. Also um im Bild zu bleiben, ich bin im Atlantik geschwommen, ich bin mal mindestens 2 Kilometer weiter nach Amerika gekommen. Oder hat die Strömung dich so gepackt, dass du nach wie vor da bist, wo du vorher warst, oder bist du vielleicht sogar ein bisschen zurückgefallen? Wie sieht es mit der Lehre aus? Ich sage mal 3 Dinge, in denen du wachsen musst als Christ, die 3 L's, nicht? In der Liebe, Liebe zu Gott zum Nächsten, im Loslassen, Loslassen von den irdischen Dingern, von dem, was weltlich ist, und drittens in der Lehre. Bist du gewachsen in der Lehre? Lehre ist das Entscheidende halt, Lehre der Bibel. Jetzt will ich nicht nur hier anklagen und euch so ein bisschen in die Ecke stellen, ich will euch ja auch helfen, dass ihr weiterkommt in der Lehre. Ich sage mal 3 Dinge, die ihr machen könnt in der nächsten Woche, könnt viele andere Dinge machen halt, um in der Lehre weiterzukommen, dass wenn ihr erkannt habt, hey, da habe ich ein Defizit halt, nicht? Ich bin auch in meiner Ausrichtung falsch halt. Die Lehre der Bibel ist wichtig, nicht die Lehre der Anlage meines Geldes, nicht die Lehre über meine Gesundheit, sondern Lehre der Bibel. Was kannst du machen? Also, erster Punkt einfach ganz nackt, geht hin. Lernt die Bibel auswendig. Wir haben ja diese wunderbare Bibel gedruckt, die Luther 84 zum Reformationsjubiläum. Da könnt ihr mal gucken im Römerbrief. Lernt mal alle fettgedruckten Bibelstellen dort auswendig. Ist ein bisschen was, aber glaubt mir, da habt ihr unfassbaren Benefit. Da werdet ihr richtig weiterkommen. Lest nicht irgendwelche Bücher über die Bibel, ob da gibt es auch gute, sage ich gleich noch eins zu, aber vor allen Dingen biblische Wahrheit einfach lesen. Also erster Tipp, was ihr machen könnt. Lernt diese Bibelstellen auswendig. Zweiter Tipp, lest die Offenbarung und lest einen Kommentar dazu. Also Offenbarung ist nicht ganz einfach, klar. Gibt einen hervorragenden Kommentar in der Wuppertaler Studienbibel, Adolf Pohl. Müsst ihr mal 20 Euro investieren, aber das lohnt sich. Und dann lest ihr nochmal die Offenbarung neu. Und vertieft euch in der Lehre, grabt mal richtig rein an so einem Thema. Nehmt euch das vor, mal einen ganzen Monat so richtig reingraben und dann weiterkommen. Da werdet ihr sehen, wie ihr wächst in der Lehre. Oder noch eine 3. Empfehlung, was er machen konnte, nimmt den Heidelberger Katechismus. Aber das ist ganz wichtig, der Heidelberger wird nicht um seiner selbst gelesen werden, sondern der Heidelberger ist ein Hilfslesebuch zur Bibel. Bei jeder Frage zum Heidelberger Katechismus sind Bibelstellen angegeben. Die Fragen und Antworten sind ja ganz kurz. Also wenn ihr die lest, sagt ihr, also rucki zucki erledigt, 3 Minuten habe ich das gelesen halt. Aber dann nehmt bitte auch die Bibelstellen, die dazu sind, und die arbeitet durch. Dann wird die Bearbeitung so einer Frage nicht 5 Minuten sein, sondern da habt ihr 60 Minuten zu tun halt. Also da kommt ihr auch weiter. Macht das mal. Nehmt dieses ein hervorragendes Buch, hervorragend theologische Sache, um in der Lehre weiterzukommen. Man kann viele andere Dinge tun. Aber das einfach mal 3 konkrete Tipps für euch, um in der Lehre weiterzukommen. Denn in klarer Lehre werdet ihr automatisch wieder ausgerichtet, zack, auf die Ewigkeit hin. Und dann verliert er das, was euch, was weiß ich, bei YouTube oder bei TikTok oder bei Instagram irgendwelche Influencer erzählen mit all ihren Wahrheiten. Bleibt in der Wahrheit der Bibel, gründet euch in der Lehre. Das zweite, ein starkes Wort, Daniel 12,3, ein Wort über die Lehre. Und ein drittes, ein Wort für die Lehrer. Die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Nach reformierter Lehre gibt es in der Gemeinde 4 Ämter, also die großen entscheidenden Ämter. Das erste ist das Pastorenamt, das zweite ist das Ältestenamt, das dritte ist das Diakonenamt und das vierte ist das Lehreramt. So wird es in der Bibel offenbart. Jetzt kann man darüber nachdenken, was alles noch vielleicht dazu gehört, die Evangelisten und. Aber das ist die reformierte Lehre. Wir sind eine reformierte Gemeinde, die 4 Ämter lehren. Und ich kann nur sagen, wenn diese 4 Ämter klar ausgefüllt werden, dann läuft es in der Gemeinde. Wenn man Pastoren haben, die sich wirklich in der Predigt, in der Seelsorge, in der Gemeindeleitung um die Gemeinde kümmern, wunderbar, wenn das so sein darf. Wenn wir Älteste haben in der Gemeindeleitung, die gucken auf das, was kirchzuchtmäßig ist, halt auf die Ordnung, wunderbar. Wenn wir Diakone haben, die sich um die Bedürftigen kümmern, um die Arme, wir werden heute übrigens wieder sammeln für die Diakonie, halt wunderbar. Aber es ist so wichtig, dass wir Lehrer haben. Die Lehrer haben eine unglaubliche Verheißung. Das eine, das war eben im zweiten Punkt, dass ich für mich selber die Lehre natürlich habe. Aber dass ich auch Lehrer bin. Nochmal, das Amt des Lehrers in der Gemeinde ist ein hohes. Da warnt die Bibel auch vor. Die sagt hier, Jakobus 3, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Das bezieht sich auf die Gemeinde. Denn ihr wisst, dass diese ein umso strengeres Urteil empfangen. Da guckt Jesus ganz genau drauf. Wenn du Lehrer bist, hast du eine hohe Verantwortung. Denn nicht nur für dich selber, der du dich zu schulen hast, sondern du hast eine Verantwortung für die Gemeinde. Ich darf Lehrer dieser Gemeinde sein. Und da gucke ich als erstes, so wie Luther das auch sagte, nicht auf die Gemeinde, sondern auf Jesus, auf die Lehre. Das ist wichtig, dass die sauber kommt. Und die Bibel warnt immer wieder vor falschen Lehrern, die kommen. Da müsst ihr aufpassen. Wir haben das als Gemeinde auch schon erlebt. Halt, nicht? Wir haben nicht nur gute, vollmächtige Verkündiger gehabt, nicht? Wie einen Motschmann, wie einen Huntemann, wie einen Menken, wie einen Treviranus. Wir haben auch gottlose Leute gehabt hier auf dieser Kanzel. Die haben den Talar getragen, aber waren alles andere als Hirten. Das waren Wölfe im Schafspelz, halt, die die Gemeinde zerstören wollten und die es auch gemacht haben über viele Jahrzehnte hinweg. Die Dreieinigkeit geleugnet haben. Wir haben über diese Dinge alle schon gesprochen. Also das Lehreramt anzustellen heißt auch, du hast eine hohe Verantwortung. Und diese Leute, die hier falsch gestanden haben, wenn die damit nicht um das Kreuz gekommen sind, dann wird der Herr sie jetzt längst schon bestraft haben. Halt nicht. Das ist so. Falsche Lehrer sind etwas Wichtiges. Und das müssen wir auch wissen, wenn wir in der Lehre stehen. Das gilt auch für unsere Prädikanten halt zu sagen. Wir haben ein hohes Urteil. Und das ist nicht ein Job, den du eben nebenbei machst, halt, wo du sagst, so wie was weiß ich hier, mal Rasen mähen oder sonst irgendwas. Das ist nicht ganz so wichtig, wenn du vorbereitet bist. Eine hohe Verantwortung, die du hast. Da musst du aufpassen. Zum Guten wie zum Negativen kann es für dich ausgehen, halt nicht, Lehrer zu haben. Aber das ist das Amt in der Gemeinde. Ich breche es jetzt mal runter. Das, was deine Aufgabe ist in deinem Umkreis, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, auch dort Lehrer zu sein, indem du anderen Menschen sagst, was die Wahrheit ist, dass es eine Ewigkeit gibt und dass es wichtig ist, dass man sein Leben vor Gott in Ordnung bringt. Wenn du das tust und wenn du damit andere zur Gerechtigkeit weißt, so sagt es dieser, da wirst auch du Ewigkeitswerte haben. Und da möchte ich dich auch noch einmal dran erinnern, du, der du im Glauben stehst, der du Jesus nachfolgst, dass du deiner Lehrbeauftragung in deinem Umfeld gerecht wirst. Vielleicht hast du ja ein Patenkind. Da hast du in der Gemeinde gelobt und versprochen, für dieses Kind da zu sein und nicht, wenn die Eltern sterben, es dann zu übernehmen und großzuziehen. Nice, to have, geschenkt. Nicht die goldene Uhr zur Konfirmation, erst recht geschenkt oder sonst was zu machen. Nein, du sollst Lehrer sein zur Gerechtigkeit hin. Dem Kind erzählen von Jesus Christus, dass es unter das Kreuz von Golgatha kommen muss, dass es seine Sünde abwaschen muss von dem Blut des Heilandes Jesus Christus, weil es sonst verloren ist. Aber nicht nur für dein Patenkind, auch für deine Kinder, für deine Enkel, dass du einen Auftrag. Wer soll denn in dieser kaputten Welt, in diesem kaputten Land, wie wir Deutschland heute haben, von Jesus erzählen, deinem Enkel, wenn nicht du? Kannst nicht erwarten, dass jemand auf die FEP geht, wo es die Lehrer vielleicht tun. Wenn du in einer staatlichen Schule bist und in staatlichen Organisationen zu tun hast in dieser Welt, da wirst du das Evangelium nirgendwo hören. Deine Aufgabe, denen das weiterzusagen. Und deiner Nachbarschaft genau dasselbe. Wer soll denn deinem Nachbarn von Jesus erzählen? Ihm erklären, dass es eine Ewigkeit gibt, dass er nach Golgatha kommen muss, wenn nicht du? Und ich erinnere dich an deine Beauftragung, aber auch an den Lohn, den das hat. Ob du deinem Nachbarn hilfst beim Umzug, auch das ist geschenkt. Kannst du machen, kannst du nicht machen. Wichtiger ist, dass du ihm von Jesus erzählst, dass du ihm ein Stück weit Lehrer wirst in deinem Umfeld. Und nochmal, die Verheißung ist großartig, die gegeben ist. Die werden leuchten wie des Himmels Glanz. Das sind die Dinge, die Ewigkeit Bestand haben. Nicht das, was wir uns angehäuft haben an materiellen Dingen halt oder das Vergnügen, dem wir nachgehen, im Urlaub, im Hobby, können wir alles machen. Aber das bleibt nicht. Das, was zählt, ist das, was mit Jesus zu tun hat, was mit seinem Wort zu tun hat, das ewiglich gültig ist, mit der Lehre darüber. Ein drittes, ein Wort über die Lehrer, die gesegnet sind, wenn sie eben die Gerechtigkeit verkündigen. Und damit kommen wir zum vierten Punkt, was das für ein Wort ist, für ein gewaltiges Wort. Daniel 12,3, ein starkes Wort. Die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Es ist ein Wort über die Gerechtigkeit. Und das ist so etwas Zentrales in der Bibel, die Gerechtigkeit. Warum? Weil eben Gottes Wesenseigenschaft das ist, dass er gerecht ist. Das ist Gottes heilige Wesenseigenschaft. Er ist gerecht. Jahwe Tzadik, heißt es immer wieder im Hebräischen, der gerechte Gott. Und wenn du zu Gott kommen willst, kannst du nicht zu ihm kommen, wenn du ungerecht bist. Wenn du unheilig bist, der ist auch heilig, der lebendige Gott, wenn du Sünder bist. Da hat Gott keine Gemeinschaft mit. Und der Mensch ist von Natur aus ungerecht, unheilig und sündig. Und er muss Gerechtigkeit haben. Und die Gerechtigkeit, die ist nur an einem Ort zu finden, auf Golgatha. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wird auf Golgatha erwirkt. Sie ist auf Golgatha zu bekommen und sie muss auf Golgatha angenommen werden. Und ich möchte das nochmal deutlich sagen, weil auch ich die Aufgabe habe, Lehrer zu sein, andere zur Gerechtigkeit zu führen. Hast du Jesus noch nicht angenommen für dein Leben? Hat sein Blut deine Sünden noch nicht abgewaschen? Bist du in Ungerechtigkeit und er hilft dir nicht irgendeine irdische, humanistische Anständigkeit? Bist du verloren vor Gott? Dann bist du schuldig, schuldig. Dann musst du kommen nach Golgatha. Dann musst du dich gerecht machen lassen durch das Blut des Heilandes Jesus Christus. Anders geht es nicht. Die Gerechtigkeit vor Gott erlangen wir nicht durch irgendwelche Werke. Sie wird uns geschenkt, indem wir glauben an Jesus. So einfach ist das. Kommen, sich beugen unter dem Kreuz, die Schuld bringen und Jesus bitten, komm in mein Leben, werde du mein Herr. So werde ich gerecht vor Gott. Das nochmal ganz deutlich für diejenigen unter uns, die vielleicht hier in der Kirche sind, an den Geräten sitzen oder diese Predigt in einigen Monaten hören. Dann ist diese Predigt für dich, dass du nochmal hören darfst. Du brauchst die Gerechtigkeit, die Gott für dich auf Golgatha erwirkt hat. Hast du die nicht, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Und Gott lädt dich ein, komm. Komm, jetzt ist noch Gnadenzeit. Komm, lass dich mit meiner Güte und Gerechtigkeit beschenken, dass ich dich frei machen kann. Das ist das, was wir den Menschen zu sagen haben. Das ist das, was ich der Gemeinde zu sagen habe. Das, was ich den Menschen draußen zu sagen habe. Das, was ich den Konfirmanden zu sagen habe. Aber das ist auch das, was du deinen Leuten zu sagen hast. Das müssen wir Menschen weitergeben. Wir können uns mit Menschen auch darüber unterhalten, ob nun der VW ein besseres Auto ist als der BMW oder der Mercedes. Da können wir unsere Meinung haben und da können wir uns auch reinarbeiten, auch geschenkt. Wir können uns darüber unterhalten, wo am besten nächstes Jahr ein Urlaub hinfährt halt, nicht ob nach Südtirol oder in die Türkei oder nach Amerika, auch geschenkt halt. Über solche Dinge unterhalten wir uns ja sehr intensiv und viel. Aber wo wir uns wirklich unterhalten müssen, ist das, was wir Menschen sagen, du brauchst Jesus. Du hast eben gesungen, heute will dich Jesus fragen. Und das müssen wir Leuten auch klar sagen, hey, wenn du noch nicht bei Jesus bist, hast du die Sache mit ihm klar gemacht? Hast du ihm deine Schuld und Sünde gebracht? Das ist so entscheidend. Das ist das Wichtige. Und wenn wir das tun, wenn wir so Menschen zur Gerechtigkeit weisen, so heißt ja dieses Wort hier, dann sind das die Ewigkeitswerte. Das ist das, was Gott von uns will. Gott hätte aus den Steinen dieses Abendmahlstisches, aus den Ziegelsteinen dieses Bodens viel bessere Zeugen machen können, als jemals gelebt haben auf dieser Welt. Aber es hat ihm gefallen, dass in seinem Missions- und Rettungswerk wir mitmachen dürfen. Warum auch immer. Und dass er gesagt hat, wir sollen hingehen in alle Welt und den Menschen erzählen von seinem Evangelium, von seiner Gerechtigkeit erzählen. Und wenn wir das tun, und das ist das Wunderbare, werden wir leuchten wie des Himmels Glanz und die Sterne und immer ewiglich. Ich sage das mal ganz scharf, nicht, dass wir uns hier missverstanden haben. Kommt mir bitte nicht eines Tages in der Ewigkeit an, im himmlischen Jerusalem, und sagt zu mir, du warst doch unser Pastor. Ja? du hättest es uns doch viel deutlicher sagen müssen. Ja, ich habe das ja so ein bisschen begriffen, auch so ein bisschen angenommen und ich bin ja auch froh, dabei zu sein, aber was hätte ich nicht mehr reißen können? Ja, und du bist schuld, du warst unser Lehrer, ja? Du hättest mir das mir Eumel viel stärker sagen müssen, ich war so hartherzig halt. Du hättest es nochmal deutlich sagen müssen halt, deshalb sage ich so deutlich und scharf nochmal. Wenn du dich da rein investierst, dass du andere zur Gerechtigkeit weißt, nicht, dass sie zur Gerechtigkeit kommen, das ist nicht deine Verantwortung. Wir arbeiten nicht ergebnisorientiert, dass gesagt wird, 200 zum Glauben geführt, 20 oder nur 2, nix, wir müssen es nur verkündigen. Wir arbeiten auftragsorientiert. Aber wenn du das machst, wenn du der Hinweisgeber bist für Jesus, wenn du Hinweis zum Kreuz von Golgatha, wirst du leuchten wie die Sterne und immer ewig. Und je mehr du es getan hast, desto größer wird dein Glanz in der Ewigkeit sein. Deshalb sei nicht so benagelt, dass du nicht darauf hörst, sondern wirklich, lass dich von diesem Wort belehren, dass du sagst, hey, das ist neu mein Auftrag. Ich will Hinweisgeber zur Gerechtigkeit Jesu Christi sein halt. Und noch einmal, von mir in aller Deutlichkeit, Versuch aller Deutlichkeit, es dir rüberzubringen. Daniel 12,3, ein starkes Wort, ein Wort über die Gerechtigkeit. Und ein fünftes und letztes, Daniel 12,3, ein Wort für die St. Martini-Gemeinde. Die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das ist ein fantastisches Wort, das war am ersten Punkt, die Ewigkeitsausrichtung. Ja, und das braucht unsere Gemeinde immer und immer wieder, dass wir uns ausrichten lassen als St. Martini-Gemeinde auf die Ewigkeit. Nicht gucken auf das, was ein Landeskirchenamt oder was irgendwelche Politiker erzählen von uns. Wir leben von der Ewigkeit, vom ewig gültigen Wort Gottes, von dem, was uns bewahrt. Und dass wir zweitens eine biblische Lehrausrichtung haben. Für unser Denken, Trachten und für unsere Verkündigung gilt nur eins, das hier halt, nicht? Das ist das, die Lehre. Und dass wir auch gucken im Dritten, dass unsere Lehrer, die hier stehen, immer genau hieran bleiben. Also bitte, wenn eines Tages meine Person nicht mehr das bringt, was hierin steht, dann sofort den Cut gesetzt und mich rausgeschmissen, ja? Aber auch für alle Nachfolger gibt für den Prediger, den Pastor nur eins, habt ihr die Verantwortung als Gemeinde, jede Gemeinde hat den Pastor, den sie verdient halt, nicht? Zu sagen, gucken halt, sind die klar dabei. Aber natürlich, und das ist das vierte und letzte, ist eine Kreuzesausrichtung, dieses Wort ist eine Kreuzungsausrichtung auf die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt halt, nicht? Und das ist so wichtig für uns als Martini, ein wichtiges Wort für Martini. Jetzt werdet ihr denken, aber jetzt komme ich langsam zum Schluss, ja, das sind so der Latzel mit seinen plakativen Appellen, nein? Das habe ich wirklich tief durchlebt, dass ich mir gesagt habe, ich als Hirte dieser Gemeinde, als Lehrer dieser Gemeinde, das muss die Gemeinde, für die ich Verantwortung habe, vor Augen haben. Dieses wichtige Wort, ein so starkes Wort. Also das, was Mencken erkannt hat und uns auf sein Grabkreuz geschrieben hat, das habe ich auch erkannt. Und das habe ich auch gesagt, wisst ihr was, war vor 10 Jahren, das Kreuz von Mencken bleibt nicht da am Friedhof in Walle stehen, das kommt hier in die Kirche rein. Und dann haben wir einen riesen Aufriss getan um das Kreuz, das hat da, was weiß ich, knapp 400 Kilogramm gewogen halt, dass wir das hier hingebracht haben. Und auch, dass wir das aufstellen mussten, stellen wir so ein 400 Kilogramm schweres Eisenkreuz da auf Gusskreuz halt, nicht? Wenn das umfällt, das erschlägt einen ja nicht, das mussten wir verankern. Aber das ist es mir wert gewesen, uns auch wert gewesen als Vorstand, dass wir gesagt haben, machen wir. Und deshalb steht es da hinten an der Säule. Und es steht so da, dass Menkens Name zur Wand steht. Das wäre auch in seinem Interesse gewesen. Das hätte den nicht interessiert, seinen eigenen Namen. Den wollen wir nicht rühmen, das hätte ihn nicht interessiert halt. Aber das Wort, das ihm wichtig war, das sollte der Gemeinde gegeben werden. Das heißt, wenn Leute in die Kirche gehen und auf das Kreuz gucken, da sehen sie immer wieder dieses wunderbare Daniel-Wort, Daniel 12,3. Die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Vor 200 Jahren hat Mencken aufgehört mit seinem Predigtdienst hier in der St. Martini-Gemeinde. Aber das, was er inhaltlich gebracht hat, das darf weitergehen. Nicht nur an so einem Gusskreuz, sondern vor allen Dingen vom Innerlichen. Und das wollen wir immer wieder sehen. Für uns persönlich, aber eben auch für uns als Gemeinde. Dass das gilt und dass das wichtig ist und nicht all die anderen Dinge. Und davon, von diesem Wort, wollen wir uns ausrichten lassen. Und so will ich uns das noch einmal zurufen. Die da lehren werden, leuchten wie des Himmels Glanz. Und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.